DW Menschen und Märkte.
In Deutschland stehen die Züge still, doch...
Ich erwarte schon, dass zumindest jetzt auch Gespräche geführt werden, Verhandlungen wieder aufgenommen werden und dass eben dieser unnötige Streik auch tatsächlich beendet wird.
Klingt gut, meinen Sie? Na, dann hören Sie mal diesen Herrn.
Die gute Nachricht, das beste Angebot aller Zeiten. Die schlechte Nachricht für die Bahnkunden, der Streik geht weiter.
Außerdem, wer darf oder soll den Flughafen in Kabul betreiben? Und das Welternährungsprogramm der UN wird in Afghanistan weiter gebraucht. Das und mehr in Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der DW. Am Mikrofon begrüßt Sie Dirk Ulrich Kaufmann. Wer im Mittelrheintal wohnt, in dem normalerweise die Züge dröhnen und rattern, der kann jetzt mal relativ ruhig schlafen. Denn noch bis in die nächste Woche hinein wollen die Lokführer der Deutschen Bahn streiken. Und weil der Ausstand auch über das Wochenende geht, setzt das die Arbeitgeber gehörig unter Druck. Die Bahn hat jetzt ein neues Angebot vorgelegt, Johannes Frevel mit Einzelheiten.
Das Unternehmen bietet der GDL eine Corona-Prämie an, je nach Entgeltgruppe 400 bis 600 Euro. Wann das Geld gezahlt werden soll, ließ die Bahn allerdings offen. Zudem bot Bahnpersonalvorstand Martin Seiler an, die Laufzeit des Arbeitgeberangebots von 40 um 4 auf 36 Monate, also auf 3 Jahre, zu verkürzen. In dieser Zeit solle das Einkommen um 3,2% steigen.
Wir haben einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung der GDL getan. Und das machen wir im Interesse unserer Kundinnen und Kunden, um diesen fast einwöchigen Streik vielleicht doch noch abzuwenden. Viele Familien wollen am Wochenende aus den Ferien zurückfahren, mehrere Bundesländer am Ferienende und auch die Versorgung mit Gütern muss gewährleistet werden.
Bisher hatte die Bahn für dieses Jahr eine Lohnanhebung abgelehnt und für 2022 und 2023 insgesamt 3,2% plus in Aussicht gestellt. Die GDL verlangt hingegen mit Verweis auf den Vorjahreslohnabschluss im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen eine vergleichbare Lohnanhebung um 3,2% während einer Laufzeit von 28 Monaten, wobei die Löhne bereits in diesem Jahr um 1,7% steigen sollen. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler rief die GDL dazu auf, die aus Sicht der Bahn unverantwortlichen Arbeitskampfmaßnahmen sofort zu stoppen und in Verhandlungen einzutreten.
Es gibt mit diesem Schritt nun wirklich überhaupt keinen Grund mehr, nun nicht an den Verhandlungstisch zu kommen. Wir haben geliefert, wir haben ein schriftliches Angebot vorgelegt, wie gefordert. Und jetzt liegt es an der GDL, hier tatsächlich auch Vernunft anzunehmen und an den Tisch zurückzukehren.
Die GDL hat ihre Mitglieder im Güter- und Personenverkehr bis Dienstag zum Streik aufgerufen, um ihre Forderungen im Arbeitskampf durchzusetzen.
Soweit Johannes Frevel. Der Oberlokführer will auch Bahner vertreten, die nicht in der Lokomotive sitzen. Er hat daher eine andere Sicht auf die Dinge. Die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.
Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allen Dingen keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen. Dieses Angebot beinhaltet die Beschränkung des Geltungsbereiches auf den derzeitigen Tarifvertrag. In den letzten 14 Monaten sind insgesamt 4.000 neue Mitglieder in diese GDL eingetreten. Wir sind bei über 38.000 Mitgliedern. Menschen, die ehrenwerten Berufe, Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter, Station und Service. All diese Mitglieder möchten Tarifverträge von der GDL haben und sie möchten vor allen Dingen in 2021 keine Nullrunde fahren.
Sagt Gewerkschaftsboss Klaus Weselski. Der Bundestagswahlkampf hat ein neues Streitthema mit dem Potenzial zu richtig viel Zoff. Der grüne Finanzminister in Baden-Württemberg hat ein digitales Meldeportal eingeführt. Dort kann jeder vermutete Steuervergehen anzeigen. Seine Parteifreundin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock findet das ganz toll und will das auch auf Bundesebene umsetzen. Doch der Widerspruch ist heftig. Kilian Pfeiffer über ein ganz heißes Wahlkampfthema.
Man müsse Orte schaffen, an denen heftiger Steuerbetrug gemeldet werden könne. Das sagte Annalena Baerbock in einer Sendung des Fernsehsenders ProSieben. Die Meldeplattform werde nun in Baden-Württemberg umgesetzt und wäre eigentlich auch Aufgabe eines Bundesfinanzministers gewesen, so die grüne Kanzlerkandidatin. Die nächste Bundesregierung solle das einführen. Union, SPD, AfD und FDP haben das Online-Portal mit teils drastischen Worten kritisiert. Unionsfraktionsvize Thorsten Frey sprach von einem Pranger. Michael Theurer von der FDP von einer Blockwart-Mentalität. Lothar Binding von der SPD sagte bei Bild Live, das fördere eine Kultur des Misstrauens, der Missgunst, der Unterstellung und Denunziation. Der grüne Finanzminister Daniel Bayaz hat das Meldeportal in Baden-Württemberg eingeführt. Auf seinen Accounts in den sozialen Medien sind seitdem zahlreiche menschenverachtende und rassistische Kommentare zu lesen. Bayaz sagte, bisher seien anonyme Anzeigen schon per Brief und Telefon möglich. Im Jahr 2021 solle das aber auch online gehen. Es gehe vor allem um Steuerhinterziehung in großem Stil.
Soweit Kilian Pfeiffer. Bilder vom Kabuler Flughafen haben in den vergangenen Wochen die Fernsehnachrichten dominiert. Tausende Flüchtlinge konnten darüber in den letzten Wochen das Land noch verlassen. Jetzt ist er geschlossen. Als neuer Airport-Betreiber ist die Türkei im Gespräch. Sie hatte den Flughafen schon im Rahmen der NATO-Mission gesichert. Und weitere Punkte sprechen auch noch dafür. Doch bis es dazu kommt, muss noch vieles geklärt werden. Karin Sens setzt uns ins Bild.
Die Türkei ist das einzige NATO-Mitglied mit einer überwiegend muslimischen Bevölkerung. Sie könnte also als Mediator fungieren. Das würde ihre Rolle in der NATO stärken. Und das könnte wohl auch das strapazierte Verhältnis zu den USA wieder etwas entlasten. Den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul zu betreiben, scheint da perfekt zu passen. Die türkische Armee hat schon jahrelang Erfahrung dort. Im Rahmen der NATO-Mission war sie mit für die Sicherheit zuständig. Aber das Angebot der Taliban hat seine Tücken. Erdogan will auf keinen Fall mit einem weiteren möglichen Blutbad am Kabuler Flughafen in Verbindung gebracht werden. Es sind Reparaturen beispielsweise am Tower und den Terminals nötig. Die Türkei muss ziviles Personal schicken. Immer wieder wird die staatliche Fluglinie Turkish Airlines genannt, aber auch andere private Betreiber sind denkbar. Der Flughafen ist wichtig, um beispielsweise Ortskräfte, die für den Westen gearbeitet haben, auszufliegen. Das hat auch der deutsche Außenminister Maas bei seiner Reise durch die Region deutlich gemacht. Ob die sich aber dorthin wagen, wenn die Taliban, vor denen sie ja eigentlich fliehen, den Einlass kontrollieren, ist fraglich. Über Kabul sollen aber auch Hilfsgüter nach Afghanistan hineingelangen. Erdogan hat großes Interesse daran, Afghanistan zu stabilisieren und so zu vermeiden, dass noch mehr Flüchtlinge in sein Land kommen. Da leben nach seinen Angaben schon 300.000.
Die Türkei hat nicht die Aufgabe, Verantwortung oder Verpflichtung, das Flüchtlingslager Europas zu sein.
Er kann es sich schon rein innenpolitisch nicht mehr leisten, sich das von der EU beispielsweise bezahlen zu lassen. Viele Türken wollen nach den 3,7 Millionen Syrern in ihrem Land nicht noch mehr afghanische Flüchtlinge, auch nicht gegen Geld. Erdogan wittert aber auch die Chance, das machtpolitische Vakuum, das die USA in Afghanistan hinterlassen, für sich zu nutzen, wie er es schon beispielsweise in Nordsyrien getan hat. Auch da kooperiert er mit Islamisten. Neben mehr politischem Einfluss in der Region verfolgt die Türkei auch wirtschaftliche Interessen in Afghanistan. Das sieht zumindest der konservative Journalist Göngül Yavuz Aslan so und erklärt im Fernsehen.
Unsere Unternehmen sind dort präsent. Die Türkei sollte unter Berücksichtigung der Risiken, aber auch der Vorteile dort bleiben, ob mit dem Nachrichtendienst, dem Militär oder mit einer Reihe von Wirtschaftsunternehmen.
Auch hier hat die Türkei schon Erfahrungen, beispielsweise in Nordsyrien, gesammelt. Und trotzdem zögert Erdogan. Man habe keine Eile, Flüge nach Kabul aufzunehmen, sagt er letzte Woche.
Ein Beitrag von Karin Sens. Zurzeit können die Afghanen noch von dem leben, was die einheimische Landwirtschaft produziert. Doch bald wird das nicht mehr gehen, berichtet das UN-Welternährungsprogramm, das weiterhin in Afghanistan aktiv ist. Und für den Import von Lebensmitteln wird man auch den Kabuler Flughafen wieder brauchen. Das World Food Program der Vereinten Nationen hat seinen Sitz in Rom. Von dort meldet sich Lisa Weiß.
Es ist schon dunkel in Afghanistan, als Andrew Patterson sich aus seinem Büro in Kabul zuschaltet. Die Internetverbindung ist schlecht, immer wieder reißt sie ab. Patterson ist der stellvertretende Regionaldirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen für Afghanistan. Er ist geblieben, während viele andere westliche Ausländer so schnell wie möglich das Land verlassen haben. Denn er und seine Kollegen haben eine Mission. 14 Millionen Menschen in diesem Land haben keinen gesicherten Zugang zu Nahrungsmitteln. Über 2 Millionen Kinder sind unterernährt und wir versuchen, Essen zu ihnen zu bringen. Immer noch, auch nach der Machtübernahme der Taliban. Ja, natürlich, die Situation sei schwierig, sagt Patterson. Besonders in Kabul, rund um den Flughafen, sei die Sicherheitslage nicht gut. Aber paradoxerweise ist der Rest des Landes seiner Ansicht nach tendenziell sicherer geworden. Es wird weniger gekämpft. Pattersons Gelassenheit könnte auch daran liegen, dass seine Organisation Erfahrung hat mit wechselnden Regimes in Afghanistan. Wir haben die ganzen letzten Jahre hindurch Nahrungsmittel in Afghanistan verteilt, während verschiedene Gebiete innerhalb Afghanistans langsam unter die Kontrolle der Taliban gerieten, besonders in ländlichen Regionen. Vor ein paar Wochen haben die Taliban schon praktisch das ganze Land kontrolliert, mit Ausnahme der großen Ballungszentren. Dass der Flughafen momentan nicht nutzbar ist, ist für das Welternährungsprogramm ebenfalls nicht entscheidend. 60% der Lebensmittel, die die Mitarbeiter verteilen, kommen aus dem Inland. Der Rest wird auf dem Landweg aus Usbekistan, Pakistan oder Turkmenistan nach Afghanistan gebracht. Was die Machtübernahme der Taliban aber jetzt konkret für die Arbeit der Helfer vor Ort bedeutet, sei noch unklar, sagt Patterson. Die Essensverteilungen sind in den meisten Regionen wieder angelaufen, nur in Herat und Kabul gibt es größere Probleme. Für Andrew Patterson ist das größte Problem aber ein anderes, die Finanzierung. Denn das Welternährungsprogramm, das seinen Sitz in Rom hat, hat nur einen sehr geringen Etat. Es ist auf Spenden von Staaten, Unternehmen oder Privatpersonen angewiesen. 200 Millionen Dollar bräuchten Patterson und seine Mitarbeiter dringend, um wenigstens bis Ende des Jahres die Hungernden zu versorgen. Und vor allem, die Gelder müssten schnell fließen, damit das Welternährungsprogramm wieder einkaufen kann. Denn ansonsten werden die Nahrungsmittel schon Ende September, Anfang Oktober ausgehen, befürchtet Patterson.
Lisa Weiß aus Rom. Von der Hilfe für Hungernde zu den Problemen, die der Profisport zu haben glaubt. Trotz der Pandemie, die über ein Jahr lang die Stadien geleert hat, scheint es Europas Fußballclubs so richtig gut zu gehen. Sie können wieder Spieler kaufen und verkaufen, dass es eine Art hat. Ronaldo, Messi, Griezmann, da ist keiner mehr zu teuer. Und die Gladiatoren lassen es gern geschehen, sie machen es ja auch für Geld. Seit gestern ist das sogenannte Transferfenster geschlossen. Wer jetzt noch keinen Verein hat, wird noch lange suchen müssen. Jan Wochner hat den Markt für uns beobachtet.
Sie hatten einen Sommer der Zurückhaltung auf dem Transfermarkt angekündigt. Dafür aber ging es in den vergangenen Wochen ordentlich ab.
Cristiano Ronaldo becoming a Manchester United player.
Antoine Griezmann from Barcelona back to Atletico Madrid.
Der sechsmalige Weltfußballer des Jahres Lionel Messi ist heute von seinem neuen Verein Paris Saint-Germain präsentiert worden.
Ronaldo, Messi, Griezmann, Lukaku und. Manchester United, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid oder der FC Chelsea. Von wegen Zurückhaltung. Große Namen, große Vereine. Dieser Sommer war ein Sommer der spektakulären Transfers. Drama inklusive wie bei Lionel Messis tränenreichem Abschied in Barcelona.
Ich habe mir nie konkrete Gedanken über meinen Abschied gemacht, aber so haben wir ihn uns wohl nicht vorgestellt. Ich hätte mich gerne auf dem Spielfeld vor Fans verabschiedet, einen letzten Applaus gehört.
Dabei waren mit Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie noch ganz andere Töne aus der glitzernden Fußballwelt zu hören gewesen. Wie von Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vergangenes Jahr bei Sky.
Dass natürlich solche Themen wie Goldsteg und das Ganze drumherum und viele andere Dinge, wo es auch Verfehlungen gegeben hat, dass das ganze Thema negativ belastet, ist auch völlig klar. Und ein bisschen Demut tut manchmal auch gut.
An Demut erinnert aber wenig. Sicher, vergangenes Jahr sanken die Ausgaben für Transfers europaweit um satte 40% sogar. Doch dieses Jahr bestimmten wieder irrwitzige Ablösen die Schlagzeilen. Wie der mehr als 100 Millionen Euro schwere Transfer von Romelu Lukaku zum Beispiel. Und wenn es nicht die Ablösen waren, wie im Fall von Messi oder Ronaldo, dann eben das Gehalt. So soll Messi rund 3 Millionen Euro in Paris verdienen. pro Monat wohlgemerkt. Und auch Ronaldos Freude über die Rückkehr nach Manchester scheint verständlich.
Ich bin so glücklich, wieder zu Hause zu sein. Nach 12 Jahren. Ich kann das erste Spiel kaum erwarten.
Den ersten Gehaltscheck bei einem geschätzten Einkommen von 29 Millionen Euro jährlich vermutlich auch nicht. Und die deutschen Clubs mischten auch ordentlich mit. RB Leipzig blätterte mehr als 90 Brausemillionen auf den Tisch. Nur 4 Clubs in Europa investierten mehr diesen Sommer. Die Bayern kauften Leipzig erst den Trainer Julian Nagelsmann weg. Und der brach dann schnell sein Versprechen.
RB soll dann die Spieler abgeben, die sie abgeben wollen. Aber ich werde jetzt nicht nach München fahren und im Schlepptor noch den anderen guten Spieler von Leipzig dabei haben.
Es kam anders. Nach Dayot Upamecano wechselte auch Mittelfeldstratege Marcel Sabitzer zum Rekordmeister. Passend zu diesem verrückten Transfersommer. Insgesamt gaben die 18 Erstligaklubs über 400 Millionen Euro aus. Ein Drittel mehr als im Corona-geprägten Vorjahr. Die Zeit der Demut scheint schon wieder vorbei zu sein.
Da sind wir doch erleichtert, dass sich unsere Sporthelden noch weiterhin ihre Steaks vergolden lassen können. Mit diesem Beitrag über einen überhitzten Markt, den uns Jan Wochner überspielt hat, endet unser Podcast für heute. Sören Leutfeld in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.